Hallo und herzlich willkommen zum WeCommerce Podcast. Christine und ich machen heute wieder einen Kassensturz und besprechen die aktuellen News aus der wunderbaren Welt des E-Commerce und Marketing. Und diesmal gibt es davon einige. So hat Zalando seine Jahresergebnisse für 2023 veröffentlicht und im Rahmen dessen einen Ausblick auf die neue Strategieausrichtung gegeben. Doch nicht nur bei Zalando, sondern auch bei ProSieben gab es ein Update zu Zahlen und Strategie und die Aktie leidet weiter. Des Weiteren sprechen wir über einige Neuerungen bzw. auch Gegenwind bei den chinesischen Plattformen Shein und TikTok, neue EU-Maßnahmen zur Verhinderung von Zwangsarbeit, einen Führungswechsel bei Otto und negative Entwicklungen bei HelloFresh. Nun aber genug geteasert und rein in die aktuelle Folge des WeCommerce Podcasts.
Willkommen zum WeCommerce Podcast mit Christina Mertens und Max Rotteneicher, der 100.000. E-Commerce und Marketing Podcast.
Hallöchen, Max, wie geht es dir?
Guten Morgen, Christina. Mir geht's gut. Wie geht's dir?
Ich bin noch etwas angeschlagen vom letzten Wochenende, obwohl heute schon Freitag ist, aber man ist ja auch keine 20 mehr. Deswegen sind 2 Tage Feiern noch länger zu spüren als damals.
Das heißt, du willst hier unserer Zuhörerin etwas vorflunkern und verschweigen, dass du auf dem Starkbier fest Mitte der Woche warst.
Da war ich auch, aber da habe ich nichts getrunken oder nur einen Radler.
Das stimmt, da. Das hattest du schon berichtet und ja, ich glaube, ich lasse dieses Starkbierfest auch aus. Ich bin da eh nicht so der große Gänger und war da, glaube ich, auch erst einmal auf dem Nockherberg. Das ist ja hier in München neben dem Oktoberfest so das 2. große Volksfest und genau da, ja, manche zieht es hin, mich nicht und dich hat es anscheinend diese Woche hingezogen.
Ja, tatsächlich war das erste Mal dieses Jahr, dass ich dort war auch, was natürlich eigentlich nicht geht als Urmünchnerin. Aber ich fand es ganz cool, kann ich nur empfehlen. Aber Max, du und ich, wir werden dann die Krüge wieder aneinander scheppern, wenn wir zusammen am Oktoberfest sind.
Das ist richtig. Ich habe zumindest die erste Anfrage dieses Jahr gestellt und da glaube ich, so ein paar Tische werden dann auch dabei rumkommen und wir gehen auf jeden Fall auch gemeinsam.
Ich freue mich, dass ich mich meiner alten Bürogemeinschaft anschließen darf.
Für alle ZuhörerInnen, die nicht aus München sind, für die mag es wahrscheinlich ein bisschen befremdlich wirken, wenn wir hier Anfang März schon über das Oktoberfest sprechen. Aber ja, der Kalender in München dreht sich halt immer um eine Phase vor und um eine Phase nach dem Oktoberfest. Und das ist jetzt nichts Unübliches.
Genau. Gut, dann würde ich sagen, kümmerst du dich um die Wiesenreservierung. Und solange sprechen wir schon mal über die neuesten News, die es so gab aus der E-Commerce- und Online-Marketing-Welt. Und ich würde sagen, wir starten mit einem Aggregator-Thema rein. Wir hatten ja in der letzten Kassensturz-Folge berichtet, dass Thresio eben in die Pleite gerutscht ist und ein Insolvenzverfahren nach Chapter 11 angemeldet hat in den USA, um zu versuchen, sich restrukturieren und aus der Pleite zu ziehen. Und jetzt gibt es, wie erwartet, wilde Bewegungen im Markt, also in diesem Fall bei dieser News, und zwar, dass die Berliner Razer Group den amerikanischen Konkurrenten Perch übernommen hat, ist das jetzt eigentlich gar nicht so out of the blue. Die Razer Group treibt schon seit einiger Zeit eine sehr harte Konsolidierungsstrategie im Markt voran, also die haben zum Beispiel schon Factory 14, Strice und Valoreo heißen die, glaube ich, haben sie auch schon übernommen und sind damit schon jetzt zum globalen Marktführer in der Aggregation von Online-Konsumgütermarken aufgestiegen. Das heißt, ich glaube, dass auch wenn das mit Thresio nicht passiert wäre, hätten sie wohl diesen Kauf getätigt. Durch die Übernahme steigt der Wert von der Razer Group jetzt auf rund 1,7 Milliarden US-Dollar. Und der Zusammenschluss mit Perch ermöglicht es Razer wohl mittelfristig einen Umsatz von über 1 Milliarde Dollar zu erreichen. Und auch im Produktsortiment gibt es jetzt offensichtlich Vergrößerungen. Also insgesamt werden Perch und Razer jetzt zusammengenommen über 40.000 Produkte in den USA, UK, EU und Lateinamerika verwalten. Und geplant ist jetzt für die Zukunft, da werden wir dann sicher auch ein Auge drauf haben, dass Razer verstärkt in die asiatischen Märkte gehen will und vor allem langfristig unabhängiger von Amazon werden möchte, was ja auch vielen anderen Anbietern so ein bisschen das Genick gebrochen hat, weil wenn Amazon mal die Gebühren anhebt und man 100% abhängig von Amazon ist, weil man eben nur Amazon Brands gekauft hat, dann ist das natürlich sehr margenfressend. Aus meiner Sicht auf jeden Fall ein sehr smarter Move. Vielleicht noch kurz zum finanziellen Background. Wir sprechen ja immer über gestört hohe Zahlen im Aggregator-Markt, auch was Funding betrifft. Thrasio zum Beispiel kriegt ja jetzt allein einen Schuldencut von 500 Millionen Dollar. Das sind halt Zahlen, die muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Und da fragt man sich natürlich manchmal, wer investiert da überhaupt noch rein? Tatsächlich ist die Investorenlaune bei Razer wohl ganz gut. Also die haben Investoren von BlackRock über 468 Capital, Victory Park und haben auch jetzt in der aktuellen Series D Preside Capital als führenden Investor. Und es zeigt auf jeden Fall, dass sie jetzt immer noch das Vertrauen der Investoren wohl haben, dass diese auch in die langfristige Wachstumsstrategie und Vision von Razer glauben. Es gibt ja viel Aggregator-Bashing und wir machen ja auch manchmal den einen oder anderen Witz, aber overall muss man sagen, das sind schon wirklich krasse Firmen mit super smarten Leuten dahinter. Also ich persönlich wünsche Razer alles Gute, die haben sich bestimmt auch gefreut über die Thrasio-Nachricht und ja, ich bin mal gucken, wie sich das Geschäftsmodell weiterentwickelt.
Ja, ich glaube, wir haben in der Vergangenheit auch oft über einfach die Situation gesprochen, dass diese ganzen Aggregatoren halt zu wahnsinns übertriebenen Bewertungen Marken in der Pandemie gekauft haben, die einfach so weit von der Realität entfernt waren, dass es eben zu diesen finanziellen Problemen geführt hat, zusätzlich zu den ganzen Zinsthema und E-Commerce Meltdown. Und das war, ich glaube, diese große Fehlentscheidung oder Fehlentscheidung von den vielen Aggregatoren, die dann eben zu einer schwierigen Lage jetzt geführt haben. Generell ist natürlich das Potenzial insgesamt riesig, weil auch, du hattest das gesagt, also Amazon, die haben ja vornehmlich eben Amazon FBA Brands gekauft und wollen die dann jetzt eben skalieren auf internationalen Märkten. Aber da ist natürlich auch noch so viel mehr dabei, also nicht nur internationell auf Amazon, sondern eben auch auf den ganzen anderen Marktplätzen international, in Asien, in Südamerika und da denke ich, ist eben auch so viel Musik drin. E-Commerce wird einfach globaler und globaler und deswegen, ja genau, die Upside ist groß und die Fantasie ist groß und da kann man auf jeden Fall einiges bewegen mit den Brands, wenn man es gut anstellt und daher ist das Potenzial da. Es darf halt eben einfach nicht mehr sowas passieren wie in der Pandemie, dass einfach das Geld so rausgeschleudert wird und da würde ich aus meiner Sicht auch sagen, Fehlentscheidungen von Management und Eigentümern getroffen werden, wie gesagt, wie die Bewertungen, die da angesetzt wurden.
Ja, auf jeden Fall gibt ja da eben die unterschiedlichsten Strategien, die von den Aggregatoren verfolgt wurden. Wenn wir schon beim Thema Strategien sind, oh, ist schon wieder ein grandioser Übergang. Max, ich habe gelesen, es steht ein Strategiewechsel ins Haus im Hause Zalando.
Es gibt zumindest ein Update. Es gibt zumindest ein Strategie-Update von Zalando. Und zwar haben die ihr Jahresergebnis veröffentlicht, die Zalando Group. Es wird ja oft im Bereich ja, Marktplätze und Onlinehandel der GMV reported. GMV ist das Gross Merchandise Volume, also der Außenumsatz, der eben über die Marktplätze und Handelsplattformen insgesamt abgewickelt wird, über Marketplace, aber auch einem Handelsmodell. Und dieser GMV ist leider ein bisschen gedroppt bei Zalando über die Zeit. Also die haben im Jahresvergleich von 14,8 auf 14,6 Milliarden ihr GMV einfach reduziert, was aber immer noch doppelt so groß ist wie zum Beispiel H&M und Zara Online. Also das ist jetzt, sagen wir mal, zwar negativ, wenn insgesamt der Umsatz runtergeht und irgendwie die Umsätze, die über die Plattform abgewickelt werden, aber es ist trotzdem noch doppelt so groß wie vergleichbare andere Online-Plattformen. Und was sich auf jeden Fall positiv entwickelt hat, ist der Free Cashflow und das adjustierte Ergebnis sind beide stark angestiegen. Also die haben zwar einen Umsatz, sagen wir mal, fast gleich gehalten, ein bisschen gesunken, aber gleichzeitig eben die Profite maximiert und gerade diese North Star Metric bei börsennotierten Unternehmen, Free Cashflow, diese Metrik ist eben auch massiv angestiegen und deswegen ist die Zalando-Aktie, also ich habe gestern reingeschaut, wir nehmen heute am Freitag auf, Freitag den 15. März und wenn ich mir gestern die letzten 5 Tage angeschaut habe, ist die Aktie um 15% eben gestiegen. Also eben sehr, sehr positiv entwickelt. Langfristig wollen sie aber eben sich ein bisschen abgrenzen auch vom Markt und sich als Plattform so ein bisschen in eine andere Richtung entwickeln, um auch längerfristig kompetitiv zu sein. Und das hattest du ja gerade angesprochen, da gab es ein Strategie-Update und da haben sie eben eine große Keynote abgehalten, da habe ich mir die Präsi angeschaut und zwar will eben Zalando als Go-To-Destination für Quality-Fashion gesehen werden in Zukunft und eben auch eher in die Richtung Lifestyle-Shopping gehen. Also wirklich da nicht nur Fashion und Beauty machen sie ja auch schon, sondern auch noch weitere Lifestyle-Kategorien auch onboarden. Also das ist auch eine Säule, Differenzierung durch Qualität, Lifestyle-Expansion und dann gibt es eben noch eine dritte Säule, die sie dann eben als die drei Säulen der neuen Strategie definiert haben und zwar ist es Inspiration und Entertainment. Also Zalando will sich auch als Inspiration- und Entertainment-Plattform entwickeln. Und wenn ich mir das Ganze so anschaue, diese drei verschiedenen Bausteine der zukünftigen Strategie, dann muss ich sagen, erinnert mich das schon sehr an die chinesischen Plattformen, über die wir häufig sprechen. Weil wenn Zalando zur Qualitätsplattform werden will, heißt es ja, sie wollen sich klar abgrenzen von Plattformen wie Shein und so, also wollen da einfach irgendwie wirklich eine andere Art von Plattform schaffen und da irgendwie sich abgrenzen und das finde ich auch durchaus positiv. Wir haben auch in der Vergangenheit mal gesprochen, was dann so ein bisschen auch, sagen wir mal, Disagreement zur Folge hatte und zwar, dass ich meine, okay, je stärker Shein wird und desto billiger Shein ist und die Produkte, die Billig-Fashion-Produkte in den Markt pusht, desto, sagen wir mal, komparativ besser können auch andere Plattformen dastehen, sogar Plattformen wie Amazon Fashion. Na, also wo man sagt, okay, Amazon Fashion, das wird dann teilweise auch in die Billigecke geschoben. Aber wenn es dann eben im Vergleich dazu ein Shein ist, dann ist dann komparativ wieder ein Amazon, sagen wir, besser. Und deswegen meine ich ja auch, dass zum Beispiel ein Amazon sich eher auch so in den Bereich Qualitätsfashion und High Fashion, Premium Fashion positionieren sollte und nicht einfach ein Shein kopieren sollte. Aber es ist ja auch im Endeffekt der Everything Store. Aber zurück zu Zalando, das waren eben so die drei Säulen und ich denke, das ist die Antwort auf Shein und auch die Antwort auf TikTok und TikTok Shop. Wie gesagt, Inspiration und Entertainment gehört auch zur neuen Strategie dazu und über die zwei Plattformen sprechen wir sowieso gern. Shein und TikTok Shops ist ja sogar einer unserer Säulen des Podcastes, würde ich mal sagen. Und ich finde es gut, wie sie sich abgrenzen. Ich finde das eine gute Antwort. Ich habe zwar auch widersprüchliche Meinungen zu dieser Strategie online gelesen, dass da nicht genug Fantasie im Spiel ist und nicht genug Ambition. Aber ich finde es auf jeden Fall aus meiner Sicht ein positives Signal in den Markt. Und wie gesagt, auf die Ergebnisse hat ja auch die Aktie gut reagiert, auch wahrscheinlich auf die Strategiepräsentation. Und genau, was sagst du dazu?
Also ja, ich bin voll bei dir. Zalando ist auch keine Plattform, die sich großartig mit Shein in den Wettbewerb stellen sollte, jetzt im direkten Angebot. Du hast ja schon gesagt, Free Cashflow stark gestiegen. Das spiegelt sich auch im Warenkorb wieder. Also der durchschnittliche Warenkorb bei Zalando ist knapp 60 Euro wert, ich glaube 59,80 Euro. Auch das konnten sie deutlich anheben. Das zeigt schon, dass die Kunden, die Zalando-Kunden, mehr premium-orientiert sind oder zumindest bereit sind, mehr Geld in die Hand zu nehmen. Zalando hat ja auch haben wir berichtet, im Podcast ein Luxussegment geöffnet auf der eigenen Plattform und hat ja auch den High-Fashion, Lifestyle, Fashion-Blog High Nobiety gekauft vor 2 Jahren, plant das auch stärker zu nutzen und auch in der Strategie zu integrieren. Und genau das ist das, was sie jetzt eben auch vorgestellt haben. Ich glaube, dass das tatsächlich ein smarter Weg ist. Zusätzlich dazu wollen sie auch ein bisschen ihre Plattform öffnen, an Dritte hinsichtlich Bereitstellung vom eigenen Logistiknetzwerk und auch das Softwareangebot. Zalando hat ja 2016 schon Tradebyte gekauft und das ist eine Software zur Integration von Marktplätzen, für die, die es nicht wissen. Und die wollen jetzt eine neue Sparte ins Leben rufen oder haben sie schon. CEOS nennt sich das, das Zalando E-Commerce Operating System. Wer jetzt an Scale denkt, ist gar nicht so weit weg von dem, was Zalando davor hat. Gerade trägt CEOS schon fast 1 Milliarde zum Konzernumsatz bei, also dieses Operating System. Und das wollen sie jetzt eben auch Dritten zur Verfügung stellen. Das heißt, Scale sieht sich jetzt mit einem neuen Konkurrenten konfrontiert. Und man muss auch einfach sagen, SaaS hat natürlich auch ein bisschen geilere Margen als Fashion. Wir hatten es im vorletzten Kassensturz, glaube ich, dass bei Zalando eben teilweise wahnsinnig niedrige Margen sind, mit denen die arbeiten müssen. Und so ein schöner Softwarevertrag ballert natürlich rein. Noch eine letzte Anmerkung dazu, was ich sehr, sehr spannend fand. Und zwar habe ich im Zuge der Zalando-Recherche auch gelesen, dass es ein Pilotprojekt gibt von Zalando und RTL Plus, der führenden Streaming-App in Deutschland tatsächlich. Und zwar gibt es jetzt ein Projekt, wo die Zuschauer von Gute Zeiten, Schlechte Zeiten in App, während sie das anschauen, irgendwie die Outfits shoppen können. Was ich sehr spannend finde, weil das ja genau auf diese Strategie einzahlt und auch sehr in diesem Bereich Inspiration und, um nicht sogar zu sagen, so Social Shopping, auch wenn man jetzt keine direkte Beziehung zu dem Schauspieler hat, aber es ist ja wie eine parasoziale Beziehung, wenn man viel diese Show konsumiert und dann kauft man sich das Outfit von seinem Lieblingsdarsteller nach. Und ist jetzt erst gestartet, wird 1 Monat laufen erstmal und dann guckt man, wie es performt. Auf jeden Fall spannend, RTL Plus mit fast 5 Millionen Streaming-Abonnenten und bin gespannt, wie sich das entwickelt. Also ich finde, sehe jetzt erstmal nichts Negatives am Strategie-Pivot.
Spannend, und wir sprechen ja nachher noch über ProSieben und da gibt es ja dann auch ähnliche Ambitionen. Ich glaube, du hattest noch was zu Shein auch mitgebracht und genau, da gibt es einige Updates. Das heißt, wir haben so einen kleinen Shein-Corner.
Genau, kleinen Shein-Blog jetzt. Genau, wir haben ja gerade gesagt, Zalando will sich ein bisschen von Shein abgrenzen. Shein hat jetzt auch einen kleinen Strategiewechsel, allerdings nur was ihren Börsengang betrifft. Und zwar überlegt Shein wohl den Börsengang von New York nach London zu verlegen. Also so brodelt das zumindest in der Gerüchteküche. Wir hatten ja berichtet, dass der politische Druck in den USA sehr, sehr hoch ist und Shein von diversen Regulatoren vom Senat sich mit vielen Vorwürfen konfrontiert sieht und dass denen eben große Steine in den Weg legen könnte beim Börsengang in New York. Und deswegen spielen sie wohl mit dem Gedanken, quasi diese Strenge der US-Börsenaufsicht zu umgehen und eben den Börsengang dann doch in London zu machen. Alternativ wäre noch Hongkong oder Singapur möglich, ist aber für Shein, glaube ich, schon elementar, dass sie im Westen auch an die Börse gehen. Das, was es nach sich ziehen würde, ist, dass die chinesische Regierung nochmal neu zustimmen müsste. China ist da ja sehr penibel, wenn es um internationale Börsengänge geht von chinesischen Unternehmen. Das heißt, es würde wahrscheinlich nochmal mehr Bürokratie bedeuten, aber ist vielleicht sogar der bessere Weg. Ich weiß jetzt nicht, ob es in London irgendwie weniger Schutz von elementaren Menschenrechten gibt als in den USA, aber man scheint wohl in London auch darum zu buhlen, dass Shein dort an die Börse geht. Genau, so viel dazu. Und dann, wenn man sich Shein in Europa anguckt oder genauer gesagt in der EU, gibt es auch, ist auch ein Gerücht, aber es wird sehr wahrscheinlich passieren. Die Europäische Kommission führt gerade Gespräche mit Shein über die Einhaltung des Digital Services Act, der DSA. weil Shein ja so einen sehr starken Nutzerzuwachs verzeichnen konnte in der EU und könnte konsequenterweise als sehr große Online-Plattform eingestuft werden nach dem Digital Services Act. Und das bedeutet, dass die Inhalte strenger moderiert werden müssten. Die müssten intensivere Maßnahmen gegen illegale Inhalte, schädliches Verhalten und Fälschungen anstoßen. Das heißt, da würden die, nennt man das, Daumenschrauben ein bisschen angezogen werden. Genau, und der DSA ist eben seit 17. Februar 2024 in Kraft, gilt für alle Online-Plattformen, aber da gibt es dann nochmal verschiedene Tiers, je nachdem, wie groß eben eine Plattform ist. Also ab 45 Millionen Nutzern müssen eigentlich robustere Maßnahmen, eingeleitet werden zum Schutz der Verbraucher und um sich gegen illegale Inhalte und gefälschte Waren einzusetzen. Auch das wiederum hätte einen Einfluss auf den für Shein geplanten Börsengang. Kommt eben drauf an, welche Regulatorien müssen die erfüllen, wenn sie sowieso im Zuge des Digital Services Act und wahrscheinlich dann auch Digital Markets Act, ich weiß nicht, wie viel Marktmacht Shein jetzt schon zugesprochen wird, aber wenn sie da so oder so nachbessern müssen, dann könnte das natürlich sein, dass sie dann doch sagen, okay, wir machen den Börsengang doch in New York. Genau, so viel dazu.
Genau, ich habe auch da diese Woche einen Podcast gehört, und zwar von Scott Galloway. Scott Galloway ist ja so einer meiner Heroes und nicht nur meiner, also den kennt man in der Marketing-Szene generell. Der ist auch dieses Jahr auf dem OMR-Festival, ich freue mich drauf. Der also ist ja auch ein Stammgast sozusagen bei OMR, und der hat auf jeden Fall zum Thema Shein und der Verlegung des Börsenblatts so ein paar, ja, einfach Considerations, also einfach Einschätzungen gegeben. Und zwar ist es ja so, also auch sehr positiv hat er das Ganze gesehen. Also die sehen dieses Thema generell in den US mit diesem mit der Umweltthematik und da Einzelpakete aus China verschippen. Das ist dann irgendwie gar nicht so hoch angesiedelt, sondern der hat das eher positiv auch hervorgehoben mit diesem, dass du dieses On-Demand Production Fabrication hast, dass du dadurch weniger Waste hast, was ja eben war, was die Fashion-Industrie so dreckig macht, und im Endeffekt da hat er das als sehr großen und wichtigen Börsenkandidat gesehen, auch um an die US-Börse zu gehen. Da würde auf jeden Fall dem Ökosystem was abgehen, wenn Shein nicht an der US-Börse gelistet wird. Was aber schon auffällig ist, dass Shein extra bei der CCP, also bei der China Communist Party, also China generell, dass die da überhaupt um Erlaubnis fragen müssen, weil die Frage ist ja die, Shein hat ihren Hauptsitz in Singapur. Ja. Also Shein ist keine chinesische Firma. Und deswegen ist es komisch, dass sie da eine CCP, eine chinesische Partei, die Partei, um Erlaubnis fragen müssen, wo sie an der Börse gelistet werden sollen. Klar sind die ganzen Supplier etc. in China, aber das ist dann schon sehr auffällig und schon sehr, wenn man sagen muss, ja, sehr, sollte man vielleicht auch genauer hinschauen und vielleicht so ein bisschen auch Zweifel und Bedenken hegen, weil das kann ja schon auch ein bisschen, ja, nicht gefährlich, das ist zu übertrieben, aber einfach bedenklich sein insgesamt. Und das ist noch so ein Take zum Thema Shein, weil ich gerade die Woche eben diesen Podcast von Scott Galloway gehört habe. Wer reinhören will, das ist der Prof. Chi Podcast, und ich glaube im anderen Podcast Pivot mit Kara Swisher haben sie auch darüber gesprochen.
Wir hatten auch im Podcast schon drüber geredet, dass sie ihren Hauptsitz verlegt haben, eben aufgrund mehr westlicher Offenheit, die in Singapur herrscht, im Vergleich zu China. Ich glaube aber trotzdem, dass du dich der Regulatorik da nicht ganz entziehen kannst. Ich glaube, so einfach ist es dann nicht. Zu diesem Argument mit der On-Demand-Produktion, weißt du, was ich mir denke, seit ich bei Shein bestellt habe? Das ist alles schön und gut in der Idee, aber wenn die Sachen halt nach einmal tragen kaputt gehen und die Qualität wirklich unterirdisch ist und du halt dann vielleicht einen Use-Cycle hast von 10-mal waschen und dann musst du es wegschmeißen, dann bringt dir das irgendwie auch nichts, dass das on-demand produziert wurde. Aber ich verstehe den Hintergedanken auf jeden Fall.
Ja, also ich meine, andere Fashion-Produkte, die werden halt in Bulk produziert und kannst auch noch einmal waschen, wegschmeißen. Und klar ist die Qualität von Shein ja noch sehr viel schlechter vielleicht, aber auch nicht unbedingt viel schlechter als, sagen wir mal, auch andere Fast-Fashion-Anbieter. Und ich meine generell diese Technologie dahinter und dieses System, das kann ja ein Blueprint für andere Plattformen sein, die vielleicht dann auch mehr auf Qualität achten. Also deswegen, man sollte sich eher versuchen, von Shein was abzuschauen, anstelle dieses System zu kritisieren, weil es hat auch sehr viel Gutes.
Ja, ich glaube, ein Mix aus beiden macht es, weil ich muss schon sagen, also meine Zara und H&M Sachen und so, die habe ich teilweise seit 8 Jahren. Ich kann ja mal versuchen, weekly meine Shein-Sachen zu tragen. Okay, das meiste habe ich eh zurückgeschickt. Aber ich könnte mal versuchen, das meiste zu tragen. So, meine Sonnenbrille hat schon den Geist aufgegeben, by the way. Deswegen vielleicht ist so ein gesunder Mix aus beiden.
Da wäre aber Zara jetzt beleidigt, wenn du sie als Fast Fashion bezeichnen würdest.
Ich wüsste nicht, was Zara sonst sein soll, als außer Fast Fashion. Das ist jetzt keine Premium-Designer-Mode, die irgendwie 4 Kollektionen im Jahr bringt.
Ja, das stimmt auch wieder im Sinne der Kollektionen. Ich finde es bloß auch, wenn du dort, ich kaufe da manchmal Kinderkleidung für meine Kids, das summiert sich auch wahnsinnig,
ja,
und ist gar nicht so günstig.
Ja, Zara ist schon teurer. Ist auch nicht ultra Fast Fashion, aber ist auf jeden Fall klassischer Fast Fashion Anbieter, würde ich sagen. Aber wenn wir dann eh schon bei Shein und Geschäftspraktiken und Regulatorien und sowas sind, auch was, worauf Shein jetzt achten muss: Die EU hat nämlich ein Gesetz auf den Weg gebracht, das Importe aus Zwangsarbeit verbieten möchte, was ich natürlich sehr begrüße. Und ich glaube, jeder Mensch mit einem guten Gewissen und moralischen funktionierenden Kompass auch sehr begrüßen würde. Also Einfuhr von Produkten aus Zwangsarbeit sollen verboten werden im Rahmen dieses Gesetzes. Kurz zum Hintergrund: Es gab eine Schätzung von der EU-Kommission aus dem Jahr 2021, dass knapp 28 Millionen Menschen weltweit von Zwangsarbeit betroffen sind, darunter 7 Millionen Kinder. Ich würde sogar behaupten oder schätzen, nachdem ich mir noch ein paar andere Quellen angeguckt habe, dass da auf jeden Fall noch eine viel, viel höhere Dunkelziffer dahinter ist. Und jetzt soll dieses neue Gesetz eben vorsehen, dass Produkte vom Markt oder aus dem Onlinehandel genommen werden müssen, wenn sich bei Kontrollen bestätigt, dass entlang der Lieferkette Zwangsarbeit eingesetzt wurde. Und ich fand da ein ganz geiles Zitat aus dem EU-Parlament: Stammen einzelne Tomaten für eine Soße aus Zwangsarbeit, muss künftig die gesamte Soße weggekippt werden. Und ich finde, visuell anschaulicher kann man das eigentlich nicht beschreiben. Das bedeutet, man kann jetzt nicht einfach sagen, ach so, ja, die Kakaobohnen sind halt aus Zwangsarbeit, oder im Falle von Shein, also allegedly, muss man ja immer dazu sagen, ist ja nicht bewiesen, aber so quasi, okay, wenn im Uigurenlager ein Knopf angenäht wurde, ist ja nicht so schlimm, sondern zukünftig, wenn halt auch nur der kleinste Teil in der Lieferkette, wenn da nachgewiesen wird, dass da Zwangsarbeit im Spiel ist, dann werden eben die ganzen Produkte abgefangen, werden auch nicht vernichtet, sondern müssen, also nicht unbedingt, je nachdem, müssten aber auch, wenn möglich, gespendet oder recycelt werden. Was ich ein bisschen schade finde, ursprünglich war so eine Beweislastumkehr geplant, dass eben aktiv bewiesen werden muss, dass keine Zwangsarbeit eingesetzt wird. Jetzt wurde es aber gekippt, jetzt ist es genau andersrum, jetzt muss eben der Staat oder die EU muss dann beweisen, okay, es wurde Zwangsarbeit eingesetzt. Demgegenüber stehe ich relativ neutral. Da gab es ein Argument von der FDP, dass es eigentlich besser so rum ist, weil es Aufgabe des Staates ist, Menschen zu schützen und nicht Aufgabe der Unternehmen. Und sonst hätten halt die Unternehmen wieder diese Beweislast auf ihrer Seite gehabt, was natürlich dann auch wieder mit viel Kosten und Kontrollen verbunden sind. Und Unternehmen haben jetzt 3 Jahre Zeit, das umzusetzen. Und jetzt meine Frage an dich, Max: Glaubst du, dass Shein dann in 3 Jahren noch ein kompetitiver Markt ist?
Auf jeden Fall. Ich glaube schon, denn sie entwickelt sich weiter. Die Plattform, in 3 Jahren passiert viel. Du hattest ja auch schon gesprochen, dass deine Shein-Produkte teilweise aus der Türkei kamen und nicht aus China. Und da ist der Schritt ja naheliegend, dass sie vielleicht auch noch näher an den Heimatmarkt gerückt werden, wo dann auch noch mehr Kontrolle über Arbeitsbedingungen geschehen kann, noch mehr die Supply Chain insgesamt verstanden werden kann. Und ich glaube, insgesamt sind die schon auf jeden Fall anpassungsfähig und werden sich dann auch natürlich solchen Gesetzen beugen müssen, wie alle anderen Plattformen.
Bald dann Fairtrade-Produkte von Shein Handmade in Portugal. Ich sehe es schon vor mir.
Auf jeden Fall. Und dann die Produkte, die nicht so schön sind, auf mit Ecken und Kanten.
Genau. Das hast du jetzt schön kombiniert. Ja. Also ich denke auch, dass Shein in 3 Jahren noch da ist. War eher ein bisschen als Joke gemeint. Aber ja, müssen sich halt dann sukzessive anpassen. Auch andere Player wie Temu, aber auch, weiß ich nicht, Amazon und Amazon zum Beispiel. Also jeder wird da in die Mangel genommen. Boah, heute ist echt eine Folge mit vielen Verboten. Ich habe noch eine Verbots-News. Und zwar, wer unseren Podcast regelmäßig hört, weiß ja, dass wir so verschiedene Pillar haben. Also es ist oft Shein, es ist oft Temu, es ist oft Amazon, oft Zalando. Und wer darf natürlich nicht fehlen? TikTok. Also was wäre eine WeCommerce-Kassensturz-Folge ohne eine TikTok-News? Und zwar soll TikTok mal wieder verboten werden in den USA. Das hat ja die Trump-Administration damals schon versucht. Damals sind sie gescheitert, aber die Biden-Administration hat tatsächlich die Überprüfung fortgesetzt und das US-Repräsentantenhaus hat jetzt ein Gesetz auf den Weg gebracht, das ByteDance zum Verkauf von TikTok zwingen soll, um nationale Sicherheitsrisiken zu adressieren. China ist offensichtlich wenig begeistert davon. Die sagen, das ist ein Mobbingverhalten seitens der USA. Und es gibt auch nicht nur Widerstand seitens TikTok oder ByteDance selber, sondern natürlich auch von vielen Gruppen, die entweder allgemein für uneingeschränkte Konsum- und Meinungsfreiheit sind. America. Denen darfst du natürlich nicht ihre Freiheitsrechte wegnehmen. Aber auch natürlich ganz viele Businesses, die da dranhängen mit ihrem Einkommen. Also man denkt natürlich klassischerweise als erstes an Influencer, aber es sind auch viele, viele Künstler. Dort gibt es ja auch TikTok-Shops, das heißt TikTok-Shops hängt da auch dran. Und diese, auch US-Amerikaner haben natürlich dann ein berechtigtes Interesse daran, dass TikTok weiter bestehen bleibt. Und natürlich ist die Gefahr, wenn ByteDance jetzt zu einem Verkauf oder Teilverkauf gezwungen werden würde, dass dann vielleicht die App auch nicht mehr verfügbar ist dann im US-amerikanischen Markt. Und ja, die sagen halt, dieser Gesetzesentwurf verletzt Grundrechte von Amerikanern, diese App für Informationen, Interessensvertretung und Unterhaltung zu nutzen. Und das ist auch wieder ein Argument seitens TikTok, die sagen halt, es greift auch in den Wettbewerb ein. Weil natürlich, wenn TikTok wegfallen würde, dann konzentriert sich halt die ganze Marktmacht auf noch weniger Social-Media-Unternehmen, also Meta in erster Linie. Und was TikTok dann gemacht hat, das fand ich eigentlich ganz lustig, die haben dann allen TikTok-Nutzern so Push-Benachrichtigungen geschickt und dazu aufgefordert, ihren Abgeordneten zu schreiben. Das ist in den USA so, da kannst du mit jedem Anliegen, gibt es spezielle Nummern, kannst du dich an deinen Abgeordneten wenden. Und in dieser Benachrichtigung waren sie eben davor, dass die Regierung das verfassungsmäßige Recht auf Meinungsäußerung von 170 Millionen Amerikanern einschränken möchte. Und die Politiker haben halt gesagt, sag mal, hackt's. Also die haben TikTok dann dafür kritisiert, weil sie gesagt haben, okay, ihr versucht hier irgendwie in den Gesetzgebungsprozess einzugreifen. Also it's a big mess, könnte man sagen. Summa summarum, der Entwurf müsste jetzt noch vom Senat angenommen werden und anschließend dann von Joe Biden unterzeichnet werden. Ich nenne ihn Joe, klar.
Joe Gerner hatte ich jetzt gerade im Kopf.
Wegen GZSZ, ja, genau. Nee, Joe Biden und ich sind per Du, deswegen habe ich jetzt einfach mal lässig gesagt. Der Joe muss dann noch seine Unterschrift runtersetzen. Er hat auch schon gesagt, dass er das macht, wenn das Gesetz abgesegnet wird. Aber es ist auch fraglich, ob der Senat zustimmt. Das ist schon mal gescheitert. Und so wie der Gesetzesentwurf in der aktuellen Form ist, ist es eigentlich nicht umsetzbar, weil auch TikTok und ByteDance einfach so mit Namen genannt werden in dem Gesetzesentwurf. Und eigentlich sind ja Gesetze immer auf so einer Metaebene, damit du es eben auf viele Unternehmen anwenden kannst. Und das wäre ja sonst auch, sagt man so, Cherry-Picking. Ich und meine Anglizismen heute wieder ganz stark vertreten. Genau, und der Senat sagt...
Love it.
I love it. Und der Senat sagt halt, gut, das könnte halt gegen die Verfassung verstoßen. Und ich meine, dafür gibt es solche Gesetzesprozesse in place, damit eben nicht einfach Hinz und Kunz hier irgendwelche Gesetze gegen spezifische Firmen erlassen können. Genau. So viel dazu. Ich habe das Gefühl, in Deutschland oder EU gibt es sehr wenig Stimmen bezüglich, ob TikTok verboten werden sollte. In den USA, wie gesagt, seit Jahren Thema. Die haben halt sehr viel Angst davor, dass irgendwie US-Amerikaner indoktriniert werden und irgendwelche Daten aus dem Land geschafft werden.
Und der allergrößte Grund dafür, für dass es in den USA eben eine andere Einschätzung zu diesen Plattformen gibt, ist eben, weil Social Media in den USA einfach mit Meta, aber auch anderen Plattformen wie Pinterest natürlich so starke Player hat und am Ende die natürlich gefährdet werden durch einen anderen starken Social Media Player. Also die haben natürlich viel mehr zu verlieren. Und wir haben ja auch über Headwinds bei Temu und Shein gesprochen. Und ein großer Grund dafür ist auch, dass wenn diese einfach Marken und Plattformen aus China eine Gefahr für US-Companies über die zu so einem krassen Wohlstand, zu einem so krassen, einfach GDP in USA beigetragen haben und einfach so viel entwickelt haben, wenn die auf einmal irgendwie gefährdet werden, diese US-Companies, der Stolz Amerikas aktuell, dann ist es natürlich umso, sagen wir mal, schwieriger für diese chinesischen Plattformen in USA und deswegen wird da auch in USA mehr drauf geschaut, weil wir haben einfach in Deutschland kein Meta, wir haben in Deutschland kein Amazon, wir haben die Plattformen hier, das sind aber US-Companies. Das ist der allergrößte, sagen wir mal, positive Impact ist in USA zu finden, eben von diesen Plattformen. Wir bekommen da eben nur ein ganz kleines Stück vom Kuchen ab und deswegen interessiert es uns auch gar nicht so sehr.
Aber in Deutschland haben wir immerhin ProSieben.
In Deutschland haben wir immerhin ProSieben und du bist die King of
Queen of Transitions. Max, hast du mich gerade misgendert?
Misgendert, sorry.
Ja, wird der Podcast direkt abgebrochen.
Die Queen of Transitions, und zwar geht es jetzt um ProSiebenSat.1. Und zwar haben die diese Woche, es war erst gestern, soweit ich gesehen habe, einerseits auch die Jahresergebnisse veröffentlicht. Und dann neben den Jahresergebnissen natürlich auch so einen Ausblick auf die Strategie gegeben. Und erstmal zu den Jahresergebnissen. Also die Umsatzerlöse sind da leider gesunken, year over year, zwar nicht stark, muss man auch dazu sagen, von 4,16 Milliarden auf 3,86 Milliarden Euro. Gleichzeitig ist aber das EBITDA eben gesunken von 666 Millionen auf 140 Millionen. EBITDA ist das Ergebnis eben einfach am Ende, also der Gewinn, wenn man so will. Und auch der Free Cashflow ist wahnsinnig zusammengestaucht worden von 388 Millionen auf 116 Millionen. Also da ist dann nicht mehr so viel übrig aktuell, womit sie dann eben auch arbeiten können und investieren können und einfach auch die Strategien umsetzen können, die sie auch jetzt so geplant haben. Und zwar haben sie ja diese drei Segmente. Und diese drei Segmente sind auch unterschiedlich, haben die performt im Jahresvergleich auch. Und zwar gibt es einmal das Segment Entertainment, was wir eigentlich am meisten mit ProSieben verbinden, Fernsehen im Endeffekt. Dazu zählt natürlich dann auch die Streaming-Plattform Joyn. Die soll auch in Zukunft eine größere Rolle spielen. Mehr dazu aber gleich noch. Und zwar dieses Entertainment-Segment ist eben um 300 Millionen gesunken von 2,8 Milliarden auf 2,5 und hat dann eben ein Adjusted EBITDA von 473 Millionen erzielt, eben auch leicht gesunken. Commerce and Ventures, da gibt es ja verschiedene Marken von ProSieben, die sie hinzugekauft haben. Also nehmen wir mal ein Parfüm Dreams zum Beispiel, oder? Also es gibt schon so ein paar E-Commerce-Sites, die gehören zu ProSieben und da ist eben in diesem E-Commerce-Bereich, da ist die sind zwar year over year gestiegen, also im Jahresvergleich, Genau, zwar im Vergleich zu 2021 leicht gesunken. Wir sprechen hier über E-Commerce, klar, 2021 Pandemie. Das heißt, natürlich hat das auch drunter geblieben, aber eben wieder gestiegen im Jahresvergleich, was dann eben doch einen positiven Ausblick gibt. Und das dritte Segment, Dating und Video, ist auch leicht gesunken, 434 Millionen aktuell, hat aber eben ein trotzdem positives EBITDA. Also insgesamt machen sie ja keine Verluste, sondern sie haben eben noch ein positives Ergebnis insgesamt, aber das ist eben total zusammengeschrieben. Staucht worden und dann hat ProSieben eben auch einen Ausblick gegeben, wie sie das Ruder wieder rumreißen wollen und zwar ist es so, dass sie eben, ich kann es vielleicht auch mal vorlesen, das ist nämlich so ein Satz eben, ProSiebenSat.1 ist das Zuhause von populärer Unterhaltung sowie Infotainment und dazu ein unabhängig führender Entertainment- und Commerce-Anbieter im deutschsprachigen Raum. Also die wollen eben sich in Zukunft mehr eben auf ihre Kernkompetenzen und auf ihre Core-Values auch und Core-Competencies eben berufen, haben in den Mittelpunkt von Entertainment eben die Streaming-Plattform Join gestellt und wollen da aber das Entertainment-Angebot erweitern, das auch mehr verbinden. Dort ist vorher über RTL Plus gesprochen und ähnliche Initiativen sind natürlich auch von ProSieben zu erwarten, dass sie natürlich auch dieses Entertainment-Angebot mehr mit dem Commerce-Angebot verschmelzen und das müssen sie auch. Also du weißt ja, eine unserer Predictions ist Otto und ProSieben mehr zusammen, aus dem Hintergrund auch, dass wir ein Amazon haben, die mit Prime Video jetzt auch Fernsehwerbung shoppable machen. Und im Endeffekt das Gleiche muss natürlich ProSieben auch abbilden, denn sonst ist es leider auch nicht mehr so kompetitiv. Und dann wollen sie eben noch modernere digitale Dienstleistungen im Dating- und Videobereich anbieten. Also da einfach auch mit den neuen Trends mitschwimmen, auch mehr eben diese Plattformen interaktiv werden lassen, auch so in Richtung Zalando, mehr Inspiration, mehr Interaktion. Und das sind sozusagen die Kernthemen, aber im Endeffekt wollen sie einfach ihr Profil etwas schärfen. Und eigentlich haben die Geschäftszahlen auch die Erwartungen voll getroffen. Also es war zu erwarten, dass am Ende eben die Umsätze leicht zurückgehen. Es war ja auch jetzt nicht so schlimm. Ne? Es ist ja jetzt auch nicht weltbewegend. Wie gesagt, das ist ja immer noch ein positives Ergebnis. Natürlich ist es schlecht für ein Aktienunternehmen, wenn Umsätze und EBITDA sinken und Free Cashflow. Aber es gab schon schlimmere Jahresergebnisse und Veröffentlichungen. Aber warum die Aktie so dermaßen heruntergegangen ist, also sie ist richtig abgeschmiert auch und zwar ist sie auch im Jahresvergleich schon allein 28,6% gesunken, was natürlich auch krass ist. Ich habe heute Morgen jetzt nochmal reingeschaut. Gestern waren es 28,6, jetzt waren es sogar heute noch mehr und zwar über 29%. Und das hat aber damit zur Folge, dass ja ProSieben ein Unternehmen ist, ein Aktienunternehmen, das Dividende ausschüttet. Und da sind einfach die Dividendenerwartungen der Anleger. Also du bekommst ja dann eine Gewinnbeteiligung als Anleger. Und die Anleger sind von 28 Cent pro Aktie ausgegangen. Und was aber ProSieben angekündigt hat, ist 5 Cent pro Aktie. Also da sind einfach die Dividendenerwartungen mit den Announcements, also mit den Ankündigungen von ProSieben weit auseinandergegangen. Und deswegen ist die Aktie auch so gecrashed, weil insgesamt haben diese Ergebnisse eben nicht so überrascht. Also guter Move auf jeden Fall von ProSieben. Finde ich auch Antwort auf Amazon, haben wir gerade gesprochen, so ein bisschen mit Prime Video. Auch gerade dieses Streaming-Media-Join in den Vordergrund zu stellen. Klar, lineares TV brauchen wir nicht reden, wie da die Zukunft aussieht. Und genau, deswegen. Schaust du ProSieben? Was sagst du? Ich finde es irgendwie eine sympathische Company, aber was sagst du dazu?
Ich habe mich schon immer mal gefragt, ob Join nicht mehr profitieren würde, wenn man es auch ProSieben Plus oder so nennen würde. Weil ich glaube, RTL Plus, da wissen, oder RTL Now, nee, RTL Plus heißt es, glaube ich, da wissen die Subscriber ganz genau, welche Art von Content sie da bekommen. Weil man hat ja eine gewisse Assoziation mit RTL. Bei ProSieben und Join habe ich mich immer gefragt, ob die sich damit irgendwie so selber ein Bein gestellt haben. Ich bin gar nicht so tief im Thema, dass ich wüsste, ob Join aus ProSieben entstanden ist. Ich glaube aber schon. Die haben es nicht zugekauft, ne? Sondern es ist ein ProSieben-eigenes Projekt. Und da weiß ich nicht, ob sie sich so einen Gefallen damit getan haben. Weil irgendwie denke ich mir, wenn ich es irgendwie mit ProSieben direkt assoziieren würde, wir wissen es jetzt, weil wir im Hintergrund uns viel damit beschäftigen. Aber so fand ich immer das Produktangebot schwierig kommunizierbar und warum Leute das subscriben sollten. Halte es aber auch für, also ist natürlich, muss jetzt das Steckenpferd werden, um irgendwie mit Prime Video und mit RTL Plus mithalten zu können.
Also Join ist eben aus ProSieben Sat.1 und gemeinsam mit Discovery entstanden. Es war ein Joint Venture 2007 gestartet. Natürlich da ProSieben, jeder verbindet es mit ProSieben, aber ursprünglich ist es eben ein Joint Venture gewesen aus zwei Plattformen, aber initiiert von beiden. Also nicht, wie du gerade gemeint hast, also du genau, was du gesagt hast, ist jetzt nicht dazu gekauft worden, sondern ist schon ein Projekt von beiden gewesen.
Ja, da bin ich mal gespannt, ob sie tatsächlich sich mit Otto zusammenschließen, wie du predicted hast.
Da kommen wir jetzt zum nächsten Thema und zwar genau, ich habe ja gemeint, also eben gerade als Antwort von Amazon oder auf Amazon mit der Verbindung mit Prime Video und Shopping-Ads und dann generell Retail-Media, höherer Performance-Fokus etc., also all die Themen, die wir auch immer besprochen haben, das würde eben Sinn machen, dass Otto und ProSieben eng zusammengehen und dass du zum Beispiel dann auch ja, mit Otto-Daten ProSieben-Kunden erreichst oder Otto-Kunden auf ProSieben-Media-Inventar. Und das zwar in einer Art und Weise, was DSVGO-konform ist. Das heißt, eigentlich müssen die eine sehr, sehr tiefe Partnerschaft eingehen, dass sie überhaupt diese Kundendaten zwischen den Plattformen sharen dürfen. Und genau, weil wir gerade beim Thema Otto sind, da gibt es eben auch ein Update und zwar einen Führungswechsel beziehungsweise sogar zwei Führungswechsel. Wir hatten letztens auch drüber gesprochen. Ich hatte auch gemeint, ich hatte den Podcast mit Michael Otto, den OMR-Podcast gehört. Sehr zu empfehlen. Wer will, kann da auch nochmal reinhören. Der war circa vor 2 Wochen veröffentlicht von OMR. Und da hat er schon sowas angekündigt. Und zwar ist jetzt angekündigt worden, dass die erste weibliche CEO von Otto die Nachfolge antritt, und zwar Petra Scharner-Wolf. Petra Scharner-Wolf ist schon seit 91 im Unternehmen. Die war frühere Finanzchefin und Personalchefin und ja, es tritt da in große Fußstapfen. Es war natürlich auch noch so eine Frage im Markt, was ist eigentlich mit Benjamin Otto? Benjamin Otto, der Sohn von Michael Otto. Das ist ja insgesamt schon ein Familienunternehmen, eine Familienstiftung. Und auch im OMR-Podcast hat er dazu eine Antwort gegeben. Und zwar seht ihr eben Benjamin Otto. Ja, der ist eher so ein Stratege, der jetzt nicht so als Posterboy des Konzerns sozusagen nach außen eher sich darstellt und den Konzern repräsentieren will, sondern eben eher im Hintergrund für Strategie verantwortlich wird und dann am Ende auch Vorsitzender des Stiftungsrats, also Otto ist ja eben eine Stiftung, und da Vorsitzender des Stiftungsrats wird und aus diesem Stiftungsrat heraus eben Einfluss auf die Strategie einnimmt, während die CEO Petra Scharner-Wolf dann eben also vordergründig und nach außen hin die Führung des Konzerns übernimmt. Und im Rahmen dieser Personalveränderungen gab es auch eben eine weitere interessante Personalveränderung, und zwar ist der Marktplatz- und Handelschef Bodo Kipper, ich weiß nicht, ich würde nicht sagen geschasst, aber zumindest hat sich Otto und Bodo Kipper getrennt aus auch ja einfach Gründen, die unterschiedlichen Auffassungen der Strategie. Genau, also wie Otto in Zukunft eben seine Strategie umsetzen soll. Da gab es eben einen Konflikt zwischen dem Marktplatz auch und dem Retail-Geschäft und eben die zukünftige Ausrichtung des Konzerns darauf eben im Hinblick und die Marktplatz und Retail, das Marktplatz und Retail-Geschäft, das ist ja immer so ein Kampf zwischen beiden. Also ich kenne es auch von Amazon natürlich. Also Marktplatz-Umsätze steigen, Retail-Umsätze gehen runter. Natürlich erzeugt das ein gewisses Spannungsfeld. Das gleiche Spannungsfeld gibt es bei Otto auch. Und da gab es anscheinend unterschiedliche Auffassungen. Und darum haben sich dieser Bodo Kipper und Otto am Ende getrennt, der jetzt eben für die letzten 4 Jahre auch bei Otto war und da auch massiv natürlich positiven Impact gehabt hatte auf den Konzern. Wir sprechen, der hat Anfang 2020 angefangen, wir sprechen hier über die Pandemiezeit und eben erstmal die Herausforderungen, aber auch die sehr positiven Seiten der Pandemiezeit für einen Handelskonzern mit dem Fokus E-Commerce. Na, das ist natürlich sehr positiv gewesen, aber auch die Nachpandemiezeit umso schwieriger. Und das Ganze hat er begleitet, hat in dieser Zeit auch Digitalisierungsprozesse verantwortet und getrieben, eben dieses Marktplatzgeschäft generell aufgebaut. Und deswegen hat er ja einen sehr positiven Impact, aber hat sich dann entschieden, eben zu gehen. Und ja, wie erwähnt, es ist eigentlich so eine generelle Thematik mit dem Marktplatz- und Retail-Geschäft und es ist eigentlich aus meiner Sicht aber ein natürlicher Weg, auch irgendwie das Marktplatzumsatz zu steigen, weil der Handel auch irgendwie so das alte Modell ist und alle etablierten Marken ja aus dem Handel kommen und sich so schon ewig auch im Handelsmodell mit diesen Plattformen stehen, Otto sowie Amazon. Und auf der anderen Seite ist jede Brand, die sich neu gründet, also jedes Startup, mit dem ich spreche, es wird ja kein Startup auf die Idee kommen, ich starte mit einem Handelsmodell, sondern jedes Startup, das eine neue Marke auf den Markt wirft, ist erstmal, okay, Marktplatz first, natürlich D2C first und dann bauen wir so von dem ausgehend weiter aus. Und dadurch ist klar, dass alle neuen Marken, die nachkommen, sind automatisch auf dem Marktplatz gelistet. Alle Arten kommen aus dem Vendor-Modell, werden aber so langsam in Marktplatz transitioned. Also das ist auch so eine natürliche Bewegung, gar nichts, was so weder vom Otto-Konzern noch von Amazon so unbedingt aktiv gesteuert werden muss. Da macht der Markt das schon von sich aus. Und eine Sache noch zu diesem Marktplatzmodell generell auch bei Otto. Also man schimpft ja immer über Amazon und die Gebühren, aber ich hatte auch letztens mit Kunden gesprochen und die haben gesagt, ja, ey, Otto ist einfach so teuer.
Echt?
Also der Otto-Marktplatz ist einfach so teuer und der ist auch in diesem Atemzug, habe ich auch einen Bericht gelesen, dass Otto die Marktplatzgebühren auch stark angehoben hat und zum Beispiel im Bereich Haushaltselektronik von 8% auf 15%, was wirklich eine massive Erhöhung ist. Wenn man sich dazu das Amazon, die Marktplatzgebühren bei Amazon anschaut, die liegen in diesem Bereich eben nur bei 7%, also beim Bereich
Elektronik. Ja, aber man muss ja auch sagen, kleine Side-News, die reinfliegt, es gibt ja die neuen Inbound-Fees in den USA. Und das hat jetzt schon so weite Kreise gezogen, dass es so ein bisschen die Politik hochgeht, weil die Händler halt alle klagen und sagen so, sorry, so können wir nicht profitabel auf dieser Plattform unterwegs.
Ich spreche nur über die Referral-Fees, weil wenn du jetzt zum Beispiel Inbound-Fees ist ja FBA, ja. Wenn du dann doch die Logistik ja. nutzt. Es geht jetzt nur um die Referral-Fees, die Marktplatz-Kommission
sozusagen. Also rein sozusagen. Ja, aber ich meine allgemein Gebühren, da geben die sich, glaube ich, jetzt nicht so viel.
Genau, aber ich meine auch, also alle Dinge, die an Amazon kritisiert werden, sind auf allen anderen Marktplätzen und Handelsplattformen.
True.
Auch diese ja. Diskussionen, die wir, ich habe letztens mit einem Kunden aus dem Bereich Baby gesprochen und man schimpft ja auch dann oftmals über Amazon, weil die Produkte dann auslisten, Crap und Boston heißt das bei Amazon, aber das ist gängige Handelspraktik. Die wurden nämlich dann von einem Shop wie Baby One ausgelistet. Also das ist nicht nur, es sind sogar so Shops wie Baby One, also nicht mal jetzt richtige Riesenplattformen, sondern selbst die verfolgen diese Praktiken und auch eben Marktplatzgebühren etc. Das ist alles ein Marktthema und da nehmen sich die Plattformen untereinander eben auch nicht viel. So viel zum Thema eben Otto noch und dann noch eine letzte News, beziehungsweise erst die kurze Frage, hattest du noch irgendwas zu dem Thema zu sagen?
Nö, spannender Einblick. Ich hatte da wenig Einblick, deswegen fühle ich mich erleuchtet.
Freut mich. Dann geht's weiter, eben als letzte News. Wir haben ja noch nie, also Food Commerce und E-Food ist generell ja ein Pillar, wenn man so will, eine Säule auch dieses Podcasts, denn genau, wir sprechen auch gerne über diese Themen und wir haben aber über einen ganz großen Player noch nie gesprochen.
Doch, einmal
zumindest
kurz.
Nicht, dass ich mich
einmal
erinnern
kurz
kann.
In der letzten Folge, als ich meinte, Zalando droht aus dem DAX 40 zu fliegen, da habe ich gesagt, dass HelloFresh, um den es jetzt gleich gehen wird, ja, da schon den Schuh gemacht hat.
Gut, danke. Das scheint mir entgangen zu sein, aber danke nochmal für den Reminder und zwar, es geht um HelloFresh Und nur eben eine kleine News, die ich gesehen habe, und zwar, dass auch HelloFresh eine schwierige Zeit bevorsteht und auch die Aktie in der Vergangenheit eben auch schon stark verloren hat, gerade eben jetzt über die letzte Woche 45%, und wenn man sich das letzte Jahr anschaut, sogar 80%. Also HelloFresh, muss man sagen, ist ja eigentlich auch so, wenn ich gesagt habe, so vorhin gesprochen habe von Meta und von Amazon, die so der amerikanische Stolz sind, dann ist definitiv auch HelloFresh eins unserer deutschen, sagen wir mal, Vorzeuge, E-Commerce-Modelle, denn HelloFresh hat es geschafft, nicht nur in Deutschland erfolgreich zu sein, sondern eben auch in USA wahnsinnig erfolgreich zu sein, wo sie dann auch eben Marktführer sind und generell global zu skalieren. Also das ist natürlich eine wirkliche tolle Story von HelloFresh. Das Unternehmen ist 2011 gegründet worden, aus der Samwa-Schmiede, eben rund um die Samwa-Brüder. Die haben dann aber eben auch im Jahr 2019 dann ihre letzten Anteile verkauft. Also ist auch nicht mehr da irgendwie im Rocket-Internet-Universum unterwegs. Und ja, die haben eben leider so verloren, da eben sie Wachstumsaussichten gegeben haben und die nach unten korrigiert haben. Also ursprünglich wollte HelloFresh eben 10 Milliarden Euro Umsatz machen und über 1 Milliarde operativen Gewinn in diesem Geschäftsjahr. Und das wird eben immer unwahrscheinlicher, und deswegen haben sie auch die Wachstumsaussichten reduziert. Und hat eben demzufolge gehabt, dass die Aktie eingebrochen ist und die über die letzte Zeit eben, wie gesagt, über das letzte halbe Jahr schon über 80% eingebrochen ist, weil eben wiederholt diese Wachstumsaussichten korrigiert wurden. Das ist jetzt nicht zum ersten Mal, sondern im letzten halben Jahr mehrmals korrigiert worden. Und das Ganze hat zur Folge eben, liegt zugrunde auch, dass natürlich der Markt immer schwieriger wird, die Konsumlaume etc. Das heißt, das geben sie natürlich vor. Aber vor allem ihr US-Geschäft, in dem sie so stark sind, wenn sie da wachsen wollen, müssen sie wirklich massiv auch in Marketing ausgeben. Einfach, wenn sie da weiter wachsen wollen, weil es auch zu einem Punkt gekommen ist, das Geschäft, dass du immer mehr Wettbewerber hast und auch selbst eine gewisse Sättigung erreicht hast. Und deswegen muss umso mehr in Marketing ausgegeben werden, was wiederum natürlich auf das Ergebnis drückt. Also das ist leider so, dass natürlich Marketing auf der einen Seite ja Umsätze wachsen lässt, aber natürlich auch was kostet. Und da ist ja HelloFresh leider so ein bisschen auf dem absteigenden Ast, auch wenn es natürlich unser deutscher Stolz ist. Und ich habe selbst noch nie da bestellt, aber Christina, hattest du schon die Erfahrung gemacht mit HelloFresh?
Ich war jahrelang HelloFresh-Kunde, 2 Jahre tatsächlich. Muss aber sagen, die folgen einem bestimmten Ruf der Konsumenten nicht. Und das sind die Single-Haushalte. Weil wenn du bei HelloFresh bestellst, musst du immer mindestens 2 Portionen nehmen pro Meal. Und ich glaube auch immer mindestens 3 Meals pro Kochbox. Und ich verstehe das aus Margensicht, aber ich kann ja nicht sagen, wie viele tausende Kommentare ich gelesen habe, dass sie es endlich mal ein bisschen auf Single-Leute anpassen sollen, weil ich glaube, da haben sie auch den größten Hebel. Weil ich denke mir, ich und mein Freund, wir kochen auch gern mal zusammen, aka er kocht, ich stehe daneben oder schneid irgendwas oder so. Das heißt, wir haben jetzt nicht so einen akuten Bedarf für HelloFresh, aber als ich noch Single war, ich als Single Urban Girl, in München war HelloFresh mein Retter, weil ich kann wirklich nicht kochen. Ich koche wirklich schlecht und ich bin unkreativ. Und ich war der perfekte Kunde und mir ist irgendwann zu viel geworden. Also man kann zwar Bestellungen pausieren und so, aber dann vergisst man das mal und dann hast du irgendwie noch 3 Meals von irgendwie der Woche vorher und dann kommt schon eine neue Kochbox und dann sind es immer gleich so massive Portionen, was für mich der Grund war, warum ich dann aufgehört habe, da zu bestellen. Aber overall liebe ich HelloFresh, finde es richtig geil. Gab nur ein Rezept von, weiß ich nicht, wie viel ich da gekocht habe, 90 oder so, was mir nicht geschmeckt hat.
Ich finde es ein richtig geiles Konzept. Ich bekomme bloß meine Frau nicht überzeugt.
Doch, mach also, das. Ist wirklich geil. Das spart auch so viel Zeit. Das ist wirklich, liebe HelloFresh. Wenn ich und mein Freund jetzt zusammenziehen, dann wird es das auch wieder eingeführt werden.
So ist es. Ja, vielleicht schaffe ich es noch. Ich meine, im Endeffekt, ja, ist es mir aber auch emotional nicht so wichtig, dass ich das schaffe. Aber ich bleib dran. Ich versuche noch irgendwann mal ein HelloFresh-Paket bei uns in den Haushalt zu bekommen. Und generell wünschen wir natürlich HelloFresh, dass sie den Turnaround bekommen, auch wenn es aktuell ein bisschen düster aussieht. Sie sind da wirklich, haben da eine Wahnsinnsgeschichte hingelegt und die wollen wir natürlich to be continued wissen.
Hallo, Max aus dem Off hier. Nachdem wir die Folge aufgenommen haben, hat HelloFresh seine Zahlen für Q4 veröffentlicht. Trotz einer Bestätigung des Rückgangs der Nutzerzahlen hat die Aktie danach positiv reagiert und ist zwischenzeitlich sogar zweistellig gestiegen. Die Anleger waren anscheinend erleichtert, dass der Geschäftsbericht nicht noch schlimmere Entwicklungen offenbart hat. Die schwierige Gesamtlage für das Berliner Foodboxen-Unternehmen bleibt jedoch bestehen. So, und jetzt zurück zur Folge.
Okay, Christina, wir wollten unter einer Stunde bleiben und das haben wir auch geschafft. Das heißt,
jetzt mit Intro, Outro und Einsprecher, wenn wir jetzt einen Cut machen, kriegen wir es gut hin.
So schaut's aus. Deswegen machen wir einen Cut und sagen allen Zuhörern, es war schön mit euch. Wir wünschen euch einen guten Start in die Woche. Christina, dir wünsche ich einen schönen Restfreitag, ein schönes Wochenende und dann hören wir uns ganz bald wieder.
Vielen, vielen Dank und nicht vergessen, abonnieren und bewerten. Wir freuen uns. Tschüss.
Tschüss.
Checkout. Das war der WeCommerce Podcast mit Christina Mertens und Max Rotteneicher. WeCommerce ist ein Original-Podcast, produziert von Christina Mertens und Max Rotteneicher. Skript und Recherche Christina Mertens und Max Rotteneicher. Redaktion und Dramaturgie Christina Mertens und Max Rotteneicher. Executive Producer Christina Mertens und Max Rotteneicher. Archivrecherche Christina Mertens und Max Rotteneicher. Sounddesign Christina Mertens und Max Rotteneicher. Sprecherinnen Christina Mertens und Max Rotteneicher. Mit einem besonderen Dank an Christina Mertens und Max Rotteneicher. Folgt uns auf der Streaming-Plattform eurer Wahl und auf YouTube, Instagram, Twitter und LinkedIn, um keine neue Folge zu verpassen.